Das gleiche in Grün Weekly am 14. November 2025. Herzlich willkommen. Wir haben diese Folge am Donnerstag aufgenommen und geschnitten. Eine Stunde später kam dann die Nachricht zur europäischen Lieferkettengesetzgebung. Nun sind wir kein Nachrichtenpodcast, das wollen wir nicht sein, können wir eigentlich auch nicht sein. Haben uns jetzt aber am Freitagmorgen doch noch dazu entschieden, ein Meeting aus dem Kalender zu streichen, um hier noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Einfach, weil es so aktuell und wichtig ist. Was ist passiert? Am Donnerstag stand das europäische Lieferkettengesetz auf der Tagesordnung des Europaparlaments. Ergebnis: Die Konservativen haben mit freundlicher Unterstützung der rechtsextremen Parteien den Weg für eine massive Verwässerung der Vorgaben freigemacht. Die Vorgaben sollen zukünftig nur noch für sehr wenige, sehr große Unternehmen gelten. Klimaziele reichen zukünftig aus, konkreter Fahrplan dorthin, muss nicht mehr erarbeitet werden und auch einige andere Themen. Die Verhandlungen gehen jetzt weiter im Trilog, wo das Parlament, das ja quasi die Bevölkerung repräsentiert, mit dem Rat, der dann die Mitgliedstaaten repräsentiert, unter Leitung der Kommission um ein finales Gesetzpaket ringt. Das Ziel ist, am 8.12. damit fertig zu sein. Die absehbare Schwächung der Lieferkettengesetzgebung ist keine völlig überraschende Entwicklung, finde ich, aber traurig stimmt sie dennoch. Insbesondere, weil hier die konservativen Parteien mit denen am rechten äußeren Rand paktieren. So oder so, es bleibt interessant. Ich kann dazu wirklich wärmstens empfehlen, Andreas Rasche bei LinkedIn zu folgen. Andreas ist Professor an der Kopenhagen Business School und eine zuverlässige und echt reaktionsschnelle Quelle von Nachrichten rund um europäische Nachhaltigkeitsregulierung. Und er ordnet die Entwicklung auch immer wunderbar ein. Große Empfehlung, auch wenn einen das Thema vielleicht nur am Rande interessiert. So, das war jetzt ein wahrer Downer zu Beginn der Folge. Gehen wir jetzt also über zu dem eigentlich vorbereiteten Inhalt und als Übergang drücke ich jetzt einfach nochmal auf den Jingle-Knopf. Herzlich willkommen, hier ist die Laune richtig gut gerade, weil es fühlt sich wirklich ein bisschen wie Radiospielen an, wie mit 5, 6 Jahren bei Opa auf dem Teppich mit dem Kassettenrekorder, nur dass jetzt tatsächlich Menschen zuhören und wir über sinnvolle Dinge sprechen. Hallo Timo, was ist dein Thema der Woche?
Ja, hallo Moritz, ich bin immer wieder angefixt von diesem Jingle und bin in absoluter Rocklaune. Nichtsdestotrotz, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar die ISO 17298. Hört sich erstmal trocken an, ist auch ein bisschen trocken, ist aber ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Deswegen möchte ich das einfach mal dem Zuhörer kundtun. Und zwar die International Standard Organization, die wir alle kennen, kurz ISO, hat am 7.10. auf ihrer Jahrestagung in Kigali in Ruanda den ersten internationalen Standard zur Unterstützung von Organisationen bei Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt vorgestellt.
Das klingt lang und kompliziert.
Deswegen brechen wir das ein wenig runter. Für wen ist das interessant erstmal? Im Grunde genommen für jede Organisation, unabhängig von Größe, Sektor, Entwicklungsstand, whatever, die Biodiversitätsaspekte in ihrer Strategie und ihren Betrieb integrieren möchte. Und ich kenne das selber aus meiner beruflichen Praxis, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, Biodiversität, was ist das und beziehungsweise nicht was ist das, sondern wie gehen wir damit um, dann steht man halt vor tausenden von Fragen und weiß eigentlich gar nicht, wie man das aufziehen soll. Und genau dafür ist auch genau diese ISO halt gedacht. Ne? Warum braucht es denn diese ISO eigentlich überhaupt? Naja, ich glaube nicht, dass wir über den Verlust von Biodiversität und überhaupt die Wichtigkeit von Ökosystemleistungen sprechen müssen. Übrigens, wer gerne mehr dazu wissen will, kleiner Tipp von uns, Ulrike Eberle war bei uns zu Gast in Folge 47 aus dem April diesen Jahres. Gerne mal danach hören. Biodiversität ist die Grundlage unserer Wirtschaft. So, full stop. Aber bisher kaum systematisch in irgendeiner Art und Weise gemanagt. Und Naturverluste werden kaum in Geschäftsentscheidungen, im Risikomanagement oder in Strategien einbezogen. Die neue ISO schließt genau diese Lücke zwischen einem freiwilligen Rahmenwerk, was ja jetzt über Jahre halt so war, ein bisschen fragmentiert, hin zu einem operativen Management. Wir wissen, in der EU, CSRD, Unternehmen sind dazu verpflichtet, in der Berichterstattung Natur- und Biodiversitätsaspekte halt aufzunehmen. Das Kunming Montreal Global Biodiversity Framework verlangt das Unternehmen und Finanzinstitutionen ihre Biodiversitätsauswirkungen erfassen und reduzieren. Und mittlerweile ist es so, dass Investoren und Banken, Aufsichtsbehörden fordern eben auch Biodiversitätsdaten zunehmend ein. Die ISO 17298 hat sich genau dem angenommen. Unternehmen und Organisationen bekommen also erstmals eine gemeinsame internationale Basis, ein praktisches, skalierbares Rahmenwerk, um ihre Abhängigkeiten von Biodiversität sowie ihre Auswirkungen auf Biodiversität zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, was eben vorher oft sehr fragmentiert war. Bisherige Ansätze, die in dem Bereich halt gefahren worden sind, wie beispielsweise die Science-Based Targets for Nature, waren nicht ISO-zertifizierbar und häufig nicht normativ formuliert. Und genau aus diesem Grunde gibt es nun eben jetzt die ISO 17298. Was auch wichtig zu erwähnen ist, finde ich persönlich, mit dieser ISO-Norm entstehen erstmals internationale Gütesiegel oder es entsteht ein internationales Gütesiegel für Organisationen, die Biodiversität bereits systemisch erfassen. Und das ist auch eine gute Nachricht für diese Unternehmen. Ja, das ist im Grunde genommen meine Good News der Woche, dass es mittlerweile so einen Standard halt gibt. Wir verlinken natürlich all die Dokumente in den Shownotes. Falls sich ein Unternehmen jetzt gerade mit dem Thema Biodiversität befasst, dann ist das genau die Basis und Quelle, in das Thema halt einzusteigen und das in die Strategien der Unternehmen mit aufzunehmen.
Passend zum Thema trägt Timo übrigens ein T-Shirt, ein Pullover mit einem Schmetterling drauf.
So, das war mein Thema der Woche. Moritz, was ist denn dein Thema der Woche?
Mein Thema der Woche, was mich, glaube ich, am meisten beschäftigt hat, so war, ist natürlich COP30 in Brasilien. Läuft jetzt schon ein paar Tage seit dem 10. November. Geplant bis zum 21. November. Da geht es um die Wurst, wie bei jeder Klimakonferenz. Da sprechen wir sicher in den nächsten Wochen darüber. Das, finde ich, hat jetzt nicht allzu viel Wert, da schon rum zu orakeln. Der Ort, wo es stattfindet, Belém, ist wohl so als Tor zum Amazonas bekannt und hat knapp 18.000 reguläre Hotelbetten für erwartete 50.000 Teilnehmende. Und das führt wohl dazu, dass auch aus Stundenhotels, die da recht üblich sind, plötzlich Hotels werden. Und es gibt natürlich einen Wettbewerb und hohe Preise und Verdrängung, ja, wodurch sich potenziell so VertreterInnen ärmerer Länder und kleinerer Non-Profits die Teilnahme unter Umständen schlicht nicht leisten können. Klingt jetzt so nach, der Markt regelt, aber COP ist ja nun mal nicht das OMR-Festival, wo am Ende halt egal ist, ob Carsten aus dem Marketing jetzt noch ein Hotelzimmer gekriegt hat oder nicht. Das ist halt schon äußerst tragisch, wenn dann vielleicht die schwächeren Ressourcen, ärmeren Organisationen da deswegen nicht mit am Tisch sitzen können, so wie sie es vielleicht sollten. Aber wir werden sehen, was passiert. Mein eigentliches Thema der Woche, da habe ich nämlich von meinem vom Intralogistiker meines Vertrauens ein Video geschickt bekommen. Wir reden sehr viel über Transport hier und als Beispiel für, guck mal, da passiert auch was, habe ich ein Video bekommen. Das habe ich mir angeschaut, das ist ein Video von Van der Lande. Ich habe jetzt gelernt, es ist ein großes Intralogistikunternehmen, macht so automatisiertes Gepäckhandling, Sortierzentren für Paketdienste, grundsätzlich Automatisierung von Distributionszentren. Und in dem Video treffen wir Bart und Edwin. Und die geben uns einen Einblick in das Reverse Logistics Center. Da geht es im Grunde dann darum, das Material, was von den Baustellen und den Projekten zurückkommt, damit was anzufangen. Das sind 3.500 Quadratmeter und es wird so der ganze Prozess erklärt. Im Grunde ganz simpel. Es kommt an, es wird gezählt, es wird verbucht, es gibt eine Zustandskontrolle. Man findet erstmal raus, was es überhaupt ist, wenn man es nicht genau weiß. Man sieht große Materialstapel in dem Video, solche Laufgitter, hat sicher auch einen Fachbegriff, aber so aus meiner Sicht sah es so aus. Tausende Gewindestangen. Man sieht einen Prototypen, den man wohl gebaut hat, so ein Stück Laufband. Und gesagt wird so, was hier noch verwendet werden kann, zum Beispiel der Elektromotor für andere Projekte, das bauen wir dann aus. Und daraus werden dann wohl die neuen Projekte wieder versorgt, aber es geht eben auch in andere Kanäle, sicher auch in die Wertstoffverwertung. Letztlich ist das alles ja Metall und hat einen Wert. Und es geht dann gar nicht so sehr um Kreislauffähigkeit und Umweltschutz. Das ist natürlich so vielleicht ein bisschen das Ziel, aber die reden viel über den Business Case. Senkt die Kosten, verkürzt Lead Times für verschiedene Dinge, die dann einfach noch da sind. Es scheint so ein Refund zu geben. Das ist der Restwert, der quasi aus dem Material erlöst werden kann, mit den Projekten verrechnet wird. Es gibt also ein Incentive für die Projektleitenden, das verbleibende Material damit sinnvoll umzugehen. Natürlich, das ist produziert, das ist gestellt und geskriptet, aber interessant und unterhaltsam und ganz intuitiv. Am Ende sagt der Bart, if you have a question, don't hesitate to ask. Wenn man so ein Video macht, und das ist alles gut, das Video, so, das, ja, gutes Beispiel. Aber wenn man dieses Video sehr aufwendig produziert, dann hat das ja einen Grund. Und der Grund ist ja wahrscheinlich, das ist nicht der Standard, wie mit den Materialien umgegangen sind, sondern Van der Lande zeigt hier, schaut mal, das ist unser Approach, versucht es doch auch mal. Nehme ich zumindest an. Also, I hesitate to ask, but wie wird denn das sonst gemacht?
Ja, es ist, ich kann jetzt nicht für die gesamte Branche sprechen, sondern insbesondere für die Unternehmen, mit denen ich halt bisher zusammengearbeitet habe, weil ich dort angestellt war. Lustigerweise war es auch in meiner Vergangenheit auch schon mal Van der Lande. Rücknahmeprozesse hat eigentlich jedes Unternehmen organisiert in irgendeiner Art und Weise die Rücknahme aus den Materialien, die in den Projekten halt irgendwie übergeblieben sind. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen machen das mit einem Dienstleister. Das heißt also, das, was du da in dem Video gesehen hast, mit einem eigenen Standort, wo die Materialien entgegengenommen werden, kontrolliert werden und dann gegebenenfalls auf Projekte gebucht werden, das ist meinem Empfinden nach, so muss ich es glaube ich formulieren, relativ outstanding. Auch Körber, das Unternehmen, wofür ich ja heute angestellt bin, hat Rücknahmeprozesse. Kontrolliert tatsächlich die Materialien und entscheidet dann, was damit passiert. Allerdings macht Körber dann halt eben nicht die Dienstleistung dahinter, sondern das macht halt ein Unternehmen. Das Spannende an dem Van der Lande Case ist, wie ich auch schon sagte, dass halt da auch durchgerechnet wird, wie viel Sinn das macht. Also, dass das generell Sinn macht. Ich glaube, da sind alle Unternehmen sich einig. Aber dass sie hier sogar einen eigenen Standort damit selber fahren und managen, das halte ich für sehr outstanding in dem Bereich.
Okay, das klingt jetzt erstmal dann ganz vielversprechend. Falls jemand mal eine andere juicy Story hat, gerne an podcast@dgek.show. Mich interessiert einfach, was denn sonst damit passiert, gerade weil ja Metall einen durchaus hohen Restwert hat, wenn man den Schrotti ruft. Auch zum Schrotti gibt es ja eine Podcast-Folge, die wir sehr empfehlen können. Genau. Deine Kurzmeldung, was ist passiert jetzt in der letzten Woche? Count Emissions EU kommt. Das ist eine Regelung zur Harmonisierung von CO2-Berichterstattung im Transport. Zusammengefasst in kurz, es bleibt freiwillig, aber wenn ich berichte und Daten teile, dann eben auf Basis der ISO 14083, die wiederum ja mehr oder weniger das GLEC-Framework ist. Das sind sehr gute Nachrichten. Oder wie unser lieber Freund Friedel vom KCC geschrieben hat, es sind glexcellente News. Die Zeitleiste sind 4,5 Jahre, also jetzt kein Grund, unruhig zu werden. Aber es sind gute Nachrichten, dass eben nicht noch ein Schema gebaut wird, sondern dass im Grunde verwendet wird, was genutzt wird schon und was etabliert ist. Übrigens am Dienstag, neue Folge das gleiche in Grün über Carbon Accounting. Nicht so sehr, wie das geht, die Basics, sondern so ein bisschen rausgezoomt, wie Regelwerke entstehen, wie sie überarbeitet werden, ob das alles ganz rational ist oder ob Menschen da auch richtig emotional werden können. Den Gast verraten wir noch nicht, wir können aber verraten, das gibt nur wenige Menschen, die so einen vergleichbar guten Blick aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema haben. Also seid gespannt.
Ich habe auch eine Kurzmeldung, die ich im Grunde genommen wahrgenommen habe über LinkedIn und zwar von der großartigen Antje von Dewitz von VD. Insgesamt haben nämlich 21 deutsche Unternehmen gemeinsam mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sich in einem offenen Brief an Friedrich Merz und Lars Klingbeil gewandt. Und sie fordern darin, dass sich Deutschland für eine starke und verlässliche EU-Lieferkettenrichtlinie, CSDDD, einsetzt. Darunter sind dann Unternehmen wie die Otto Group, Aldi Süd, Rittersport, VD hatte ich gerade schon gesagt, Chibo und die GLS Bank und noch andere. Und was ich persönlich an dieser Nachricht interessant und toll finde, in den letzten zwei Jahren, war mir die Debatte über Regulatorik ein wenig zu eindimensional, ein wenig zu schwarz-weiß. Und ich war selber auf Veranstaltungen, wo halt vorne auf der Bühne Menschen sehr rabiat gefordert haben, Regulatorik und alles abzuschaffen, das kostet nur Geld. Und wenngleich ich auch weil ich selber in der Regulatorik halt irgendwo auch drin war, also in, als Nachhaltigkeitsmanager, sind mir auch natürlich in der Regulatorik einige Dinge halt aufgefallen, die mir nicht so ganz gut gefallen. Und darüber kann man auch sprechen und sollte man auch sprechen, aber eine Schwarz-Weiß-Betrachtung und alles abzuschaffen, das war mir einfach zu einseitig. Und ich hatte mir die letzten Monate halt gefragt, Moment mal, stopp, die Wahrnehmung, die ist sehr, sehr, sehr einseitig. Ich kenne doch auch viele Unternehmen, die sich dafür sogar aussprechen. Natürlich muss man über einzelne Themen bei der Regulatorik halt sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es so viele Unternehmen, die sehen den Vorteil von Transparenz, Fairness und Wettbewerbsfähigkeit. Wo sind denn die Stimmen? Und das ist dann in dieser Woche, oder ich meine sogar in der letzten Woche ist der Brief rausgegangen, müsste ich nochmal gucken. Es gibt halt eben diese großen Player, die ich gerade genannt habe, die diesen Vorteil halt sehen. Und diese Stimme finde ich total wichtig in der Debatte, dass das nicht untergeht, dass wir halt einfach pauschalisiert sagen, Regulatorik ist einfach doof und fertig.
Zum Abschluss noch eine Empfehlung, die haben tatsächlich Timo und ich separat voneinander in das Trello-Board geworfen. Das Klimafaktenpapier des Deutschen Wetterdienstes, Helmholtz und weiterer Organisationen. Das sind Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind, in einem PDF. Leicht verständlich aufbereitet. Das sind naturwissenschaftliche Daten, aber dieses Jahr auch erstmalig Befunde aus den Sozialwissenschaften, also zum Beispiel Erwartungen der Bevölkerung an Klimaschutz. Das ist einfache Sprache, es ist sehr zugänglich. Wer braucht das also? Jeder und jede. Ich habe es mir durchgeschaut und bin sicher nicht blöder geworden, auch gerade weil die Darstellung von komplexer Zusammenhänge, da kann man immer was lernen. Und jetzt kurz vor den Feiertagen, weil wir sind kurz vor den Feiertagen, wenn man auf den weirden Onkel trifft an Weihnachten. Auch das hilft, sich zu wappnen für Diskussionen, die möglicherweise aufziehen. So, das war's auch schon mit Weekly. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.